Willkommen zurück bei Grassl und Marzei, Episode 36, traue mich gar nicht auszusprechen, so. Handelt heute über TikTok, also mehr oder weniger unser Steckenpferd, denn der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist dort mit dabei und dann habe ich erfahren, dass ja mein Podcast-Kollege David Marzei sich auch einmal bei einer deutschen Bundestagspartei für sozusagen die Betreuung des Social Media Games beworben hat und somit ein bisschen interner heute ausplaudern kann. Aber bevor wir dazu kommen, sage ich erstmal Hallo David und zweitens kommen wir zu den flinken Vier.
Freut mich, dich zu sehen. Ich bin bereit.
Boris Pistorius verabschiedet das Vorauskommando der deutschen Litauen-Brigade.
Ja, heißt er jetzt im Bundeswehrsprech hier Panzerbrigade 45. Das erste Team von, glaube ich, 21 Mann wurde von ihm persönlich am Flughafen verabschiedet. Geil viral gegangen auf Twitter oder X. Hier dieses Bild vom Oberst, der das jetzt dieses Vorauskommando anführt, weil der sieht aus wie der Bösewicht von dem Film Avatar. Er hat so eine klassische hier 90-Frisur, wo halt oben die weißen Haare einmal einfach gerade abgeschnitten. Also das witzig, erster wichtiger Schritt, los geht's.
Ja. Die zweitwichtigste Nachricht der Bundeswehr, gefolgt von der wichtigsten Nachricht der Bundeswehr. David Matthäus hat 100.000 Follower auf TikTok.
Ja, war für mich ein aufregender Tag gestern, die 100.000 geknackt. Das war so ein bisschen mein Traum nach 2 Jahren. Witzig, an dem Tag, wo Scholz auf die Plattform kommt, habe ich dann auch 100.000 Follower erreicht. Und im Moment kann ich sagen, du auch, aber ich habe mehr Follower auf TikTok als Bundeskanzler Scholz.
Und ich gratuliere. Zelensky stimmt zu, dass Reservisten bereits ab dem Alter von 25 und nicht mehr ab 27 wie bisher einberufen werden können. Damit sollen 400.000 weitere Soldaten zum Fronteinsatz verpflichtet werden.
Verpflichtet werden können. Also Es ist halt schon jetzt krass, es zeigt halt, wie heftig der Personalmangel kickt und wo wirklich der Flaschenhals ist und das beim Thema Menschen. Und es bleibt ja auch weiterhin noch die Frage, wie er mit den Leuten umgeht, jetzt die in diesem Alter sind und zum Beispiel ins Ausland geflohen sind nach Deutschland, wie wir damit umgehen. Also wirklich, ich würde da in dieser Zeit jetzt ungern in seinen Schuhen stecken.
Kurze Nachfrage, eigentlich untypisch für die flinken Vier, aber das interessiert mich jetzt. Worin siehst du den Grund, dass das Alter bislang und noch immer eigentlich relativ hoch angesetzt wird? Weil sonst sagt man wehrpflichtig ab 17, 18, meinetwegen 21, aber dass das Alter bisher 27 und jetzt 25 ist, was könnten die Gründe dafür sein, dass man auf die Jüngsten nicht zurückgreift?
Ja, ich glaube, das ist immer so ein Balanceakt, weil das siehst du auch in all diesen Artikeln, die darüber sprechen. Er muss halt die Wirtschaftskraft auch noch ausbalancieren. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die Jungen, die ausgebildet werden, wenn er da jetzt 400.000 25- bis 27-Jährige abschneidet, das könnte dem Arbeitsmarkt schon nochmal besonders wehtun. Also ich glaube, da sitzt dann wirklich Wirtschaftsministerium und Verteidigungsministerium zusammen und die kämpfen dann wie in so einem Kuhhandel aus, ja okay, auf 26 oder auf 25, also so ist meine Vorstellung. Ich glaube, da spielt halt die Wirtschaft eine wichtige Rolle.
Und der letzte Punkt, NATO feiert den Geburtstag, nämlich den 75.
Ja, in diesem Kontext ist mir ein witziges Projekt aufgefallen. Und zwar hat die NATO für ein Format TikTok-Influencer eingeladen aus allen NATO-Mitgliedsländern und hat mit denen halt so ein Programm durchgeführt. Fand ich schade, dass wir nicht eingeladen waren.
Ich wäre nicht in Frage gekommen.
Das stimmt auch wieder. Aber gut, einer von der Ukraine, ein TikToker von der Ukraine war auch dabei. Also vielleicht dann doch als Partner oder wie auch immer. Weil auch die haben erkannt, ja, die junge Zielgruppe und machen da jetzt Formate mit denen. Fand ich spannend.
Damit haben wir das erste Segment abgebunden und dann gehen wir rein. Ich habe ja schon groß angeteasert, Olaf Scholz, mehr oder weniger seit vorgestern, wir nehmen am Dienstag auf, ist er auf TikTok vertreten, nicht unter seinem Namen, sondern unter Team Bundeskanzler, oder? So heißt das.
Team Bundeskanzler, genau.
Und darüber hinaus hat er jetzt gerade sein drittes Video herausgebracht. Was halten wir bislang von seinem TikTok-Auftritt?
Ja, also zweites Video ging erstmal los mit hier Querformat hochgestellt. Oder musste man sich schon fragen, okay, ja, ist er jetzt hier, weil alle hier sind? Oder hat er die Plattform nicht verstanden, dass man hier in Hochformat filmt. Gleichzeitig muss man ja zugeben, und das weißt du sicherlich auch als als TikTok-Content-Creator. Ich habe kürzlich von TikTok eine Meldung bekommen, die wollen Querformat-Videos pushen und versprechen dir sogar einen Reichweiten-Boost, wenn du ein Video im Querformat postest, weil das auch so eingebettet werden soll in die Plattform, dass man das dann natürlich das Handy dreht und dann das Video halt ohne Störung einfach im Vollbildmodus weiterschauen kann. Also ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass er wusste, dass es diesen Reichweiten-Boost gibt, wenn er jetzt mal ein Video vertikal filmt. Es war ja einfach nur ein Ausschnitt von der Bundespressekonferenz, wo sein Regierungssprecher darüber spricht, und ich glaube, da hat man einfach schnell dieses Video halt dahin getan. Ja, und erstes und drittes Video ging es um seine Tasche. Das erste Video war, man sieht halt aus der First-Person-View, wie er auf seine, wie halt das Handy oder die Kamera auf seine Bundeskanzler-Aktentasche drauf zugeht. Die liegt halt auf der Couch, und dann schwenkt die Kamera einmal kurz auf seinen Schreibtisch, und dann sieht man ihn da in der Ferne, wie er cringe am Schreibtisch sitzt und irgendwie in die Kamera guckt. Und auch sein drittes Video war jetzt Point of View. Einfach stell dir vor, du bist die Tasche von dem Bundeskanzler auf Reisen. Aber auch hier hat er POV auf TikTok nicht verstanden. Also wenn du POV auf TikTok benutzt, dann heißt es eigentlich, okay, stell dir vor, du bist in dieser Situation.
Genau. Out of context eigentlich, ja.
Ja, genau. Und er macht halt Point of View, keine Ahnung, wie es halt auf Pornhub oder sowas benutzt wird, dass man halt das einfach aus der Perspektive der Tasche sieht, was ja irgendwie... Naja, hat Point of View nicht verstanden, aber wir können ja sicherlich gleich mal eintauchen, wer sowas macht und ob man das nicht outsourcen könnte an irgendwie eine Agentur, die das dann richtig geil aufzieht, oder, weil da sind wir ja, und das weiß ich dann halt auch aus dem Bewerbungsverfahren, da sind man halt an öffentliche Dienstentgelter und an Beamtenstellen und sowas gebunden, die sowas machen müssen. Aber bevor wir da eintauchen, würde ich gerne den Zuhörern erstmal so einen Gesamtüberblick geben, welche Parteien auf TikTok unterwegs sind und warum das hat ja letztes Jahr begonnen, dass die großen Bundestagsparteien jetzt alle auf TikTok oder alle Bundestagsparteien seit Mitte letzten Jahres auf TikTok vertreten sind. Und es hat natürlich jetzt auch einen Anlass, dass jetzt hier Strack-Zimmermann, Karl Lauterbach vor zwei Wochen, jetzt Bundeskanzler Scholz, dass die alle auf TikTok kommen. Da gibt es ein ganz großes Ereignis, auf das die alle hinschielen. Und vielleicht kannst du da ein bisschen dazu erzählen, worum es da wirklich geht.
Oder
so ist es, ja.
Ja, also der Punkt ist, ich kann mir eben vorstellen, dass speziell jetzt, oder das ist ja wie, Wahlen sind im Politischen ja auch so etwas wie im Wirtschaftlichen vielleicht, ich möchte jetzt nicht überdramatisieren, aber ein bisschen wie ein Krieg, es ist ein Innovationstreiber, weil immer dann, wenn du in Konflikt mit anderen Parteien trittst, nämlich um den Kampf um Wählerstimmen, dann musst du innovativ sein. Und das präsenteste Beispiel zu bringen, wer sich zurückerinnern kann, es gibt ganze Filme drüber, wissenschaftliche Arbeiten wurden geschrieben über die Erstanwendung von Facebook-Targeting im Wahlkampf. Beispiel Cambridge Analytica, das die Brexit-Wahl entschieden hat, und man sagt auch so, die US-Wahl zugunsten von Donald Trump 2016 entschieden hat. Das alles ging nur deshalb, weil Cambridge Analytica und angeschlossene Firmen die Möglichkeit hatten, auf Social Media personenbezogene Daten rauszufischen, nämlich millionenfach, und somit den Interessensraster von Personen genau abzuklappern. Womit beschäftigen sich die im Online-Raum auf Facebook, auf Twitter etc.? Mit wie vielen Minuten pro Tag? Deswegen können wir abschätzen, wo deren Schwachpunkte sind oder wo deren Interessen liegen, wo deren emotionale Gereiztheit getargetet werden kann. Und dann kann ich genaues politisches Messaging an diese Personen richten, das genau... Also Micro-Targeting nannte man das auch, das genau auf die Interessen dieses einzelnen Menschen abgestimmt sind. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt sehr ähnlich sind, aber du bist bei der Bundeswehr und ich bin's nicht, ich wohne in Österreich und du wohnst in Deutschland. Das heißt, wir würden jetzt im Falle des Micro-Targetings nicht dieselbe Wahlwerbung bekommen, sondern eine ganz leicht angepasste auf unsere Interessenslage. Und das sind so Innovationen, die politisch einen Ausschlag geben können. Und dass jetzt eben Politiker auf TikTok mit dabei sind, Das ist mal, glaube ich, Must. Also du kannst, glaube ich, gar nicht die junge Zielgruppe erreichen, wenn du auf TikTok nicht bist. Aber dann ist eben die Frage, machst du es gut oder machst du es schlecht? Weil wenn du schlecht machst, dann schadest du dir, glaube ich, am Ende des Tages auch. Und wir werden sehen, wer in der Europawahl positiv oder negativ davon schreiten wird, bei wem man sagen wird, das hat richtig gut funktioniert und bei wem nicht. Würdest du denken, dass TikTok vielleicht politisch überschätzt oder unterschätzt ist im Moment?
Bevor wir da reingehen, halt ja. Das finde ich wichtigste Hintergrund jetzt zur Europawahl. Was, Mai oder Juni? Wann, 6. Juni oder was? Keine Ahnung, wann war die Europawahl? An welchem Tag? Hast du einen Termin gerade?
9. Juni? Auswendig weiß ich jetzt nicht.
9. Juni, glaube ich.
Bald.
November 2022 wurde das Wahlalter bei der Europawahl in Deutschland auf 16 herabgesetzt. Ich glaube, das ist nochmal so wirklich ein Kernpunkt, warum die das jetzt alle vor der Europawahl machen. Weil du könntest fragen, okay, Scholz, Habibi, wieso hast du jetzt TikTok nicht schon vor der Bundestagswahl oder vor den Landtagswahlen in Hessen oder wie auch immer. Wieso bist du da nicht schon auf TikTok? Und ich glaube, großer Auslöser war unter anderem, dass die Europawahl jetzt in Deutschland, dass man da ab 16 wählen kann. Wenn wir mal gucken, TikTok, die Daten, 21 Millionen aktive Nutzer im Monat in Deutschland und die Masse von denen ist halt 14 bis 20 Jahre alt. Also das ist so der Großteil der Leute. Und wenn man mal sieht, es gibt eine Partei, die schon seit Jahren auf TikTok ist und das gefällt natürlich auch vielen gar nicht, und zwar ist es die AfD. Und die ist schon seit Jahren unterwegs. Ich habe jetzt hier auch mal eine Übersicht. Das sind die Top 10 TikTok-Accounts deutscher Politiker, also jetzt nicht Parteien, in die Parteien schauen wir gleich nach, Stand Oktober. Und da sind also die 10 größten einzelnen Politiker Deutschlands, die mit ihrem persönlichen, oder nicht hier, mit ihrem TikTok-Account unterwegs sind. Und wenn man mal guckt, von den 10 sind 6 Leute von der AfD.
Lies also mal die Namen vor, von Absteigen von 1.
Ja. Mit über 300.000 Followern, Stand Oktober, ich glaube mittlerweile hat er sogar 400.000, Ulrich Siegmund von der AfD. Das ist hier, warte, ich kann dir die genaue Anzahl sagen.
Ist nicht so wichtig, nur damit wir ein Gefühl kriegen, welche Personen da draufstehen.
380.000, Vorsitzender AfD-Fraktion Ulrich Siegmund. Dann geht's weiter, überraschenderweise, Sarah Wagenknecht. Also die Linke ist auch stark auf TikTok, Sarah Wagenknecht mit über 250.000 Followern. Dann Alice Weidel auf Platz 3, auch knapp 250.000 Follower. Dann hast du Miguel Klaus, 158.000 Follower. Martin Sichert, 150.000 Follower bei der AfD. Dann hast du Heidi Reichinek, die Linke, also Platz 6 mit 130.000 Follower ist auf der Linken. Dann hier Uwe Dorndorf von der CDU mit 120.000. Den kennt man vielleicht, das ist der bisschen etwas kräftigere CDU-Politiker. Ist eigentlich nur, ist eigentlich nur Landtagsabgeordneter, also Mitglied im Landtag. Aber ist der mit Anzug dann zum Beispiel mit Kopfhörern in der Straße hier, du kennst diesen Trend, die Leute zu fragen, hey, was hörst du gerade? Und dann wurde er halt gefragt hier, hey, was hörst du gerade? Und er irgendwie, ich glaube, Nationalhymne im 12-Stunden-Loop oder so, hat er dann irgendwie sowas gesagt. Dann hast du Wolfgang Heubisch von der FDP. Ich glaube, Bundestagsabgeordneter war der. Der witzige Typ, den habe ich in New York einmal im Deutschlandhaus getroffen, also auch bekanntes Gesicht. Aber was hier Heubisch und Dorndorf auszeichnet, die wären da auch nicht von selber drauf gekommen. Die haben halt einen Praktikanten in ihrem Bundestagsteam, in ihrem Abgeordnetenteam eingestellt. Der hat gesagt halt, okay, DG, du musst hier mal auf TikTok was machen. Und dann ist es halt durch die Decke, weil es eben ein leerer Raum ist. Also der Markt war eben nicht gesättigt zu der Zeit. Und dann hast du nochmal 2 von der AfD, die dort die Top-Accounts.
Aber lass mich da mal kurz rein, weil das ist doch interessant. Also man geht immer davon aus, Politik, es geht um alles. Es ist verdammt wichtig. Und dann braucht's mehr oder weniger die persönliche Laune des Mittagessensgespräch mit einem Praktikanten, damit ein Politiker auf die Idee kommt, ah, TikTok wäre doch auch was für uns. Also es wirkt fast zu banal. Es wirkt fast zu amateurhaft, als dass das kein koordinierter Effort ist, sondern da kommt dann die Idee eines Praktikanten und der Politiker sagt, naja, eigentlich, ja, könnte man schon auch machen, ja. Also es zeigt auf der einen Seite auch irgendwie so eine gewisse, weiß nicht, eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Neuem, die beängstigend ist. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, macht's fast wieder sympathisch, weil man doch merkt, dass nicht alles immer von langer Hand geplant ist, sondern Dinge auch einfach mal passieren. Aber erzähl uns vielleicht von deiner persönlichen Erfahrung, weil vielleicht wärst du ja auch zu einem Handlanger eines Politikers auf TikTok geworden.
Ja, also bevor ich von dieser Erfahrung erzähle, möchte ich von der anderen. Also ich habe ja für einen Bundestagsabgeordneten und für einen Europaabgeordneten im Parlament jeweils halt bereits ein Praktikum gemacht und die begleitet. Und du musst dir vorstellen, die sind den ganzen Tag so am Ballern, das ist unglaublich. Also die arbeiten von früh bis abends, die haben
also nicht vollen... dass die Leute das jetzt falsch verstehen, was du mit Ballern
gemacht hast. Naja, das sind wirkliche Hustler, das sind solche Macher, das ist unglaublich, wie die sich reinhängen. Die haben gefühlt diese 4 Jahre kein Leben und da ist wenig Zeit, irgendwie auch strategisch oder konzeptionell irgendwie nachzudenken, weil du wirst so eingesaugt in deinem Alltag und deswegen hast du ja meistens einen Büroleiter, 3, 4 kleinere Mitarbeiter für verschiedene Ressorts verantwortlich, die dir dazu arbeiten. Und dann ist eigentlich klar, dass solche Vorschläge dann von deinem Büroleiter oder von Praktikanten kommen, wenn man sich überlegt, wie man dir jetzt den Posten irgendwie weiterentwickelt oder sowas. Also das fand ich gar nicht so überraschend. Und ja, ich habe im Juni letzten Jahres einfach mal aus Interesse halber so ein Bewerbungsverfahren bei einer im Bundestag vertretenen Partei, die dann letztes Jahr neu auf TikTok gekommen ist, also nur um mal eine Partei auszuschließen, für die es genau nehmen, habe ich das Bewerbungsverfahren mit durchgelaufen, weil es mich einfach interessiert hat, hey, ich bin auch auf TikTok, ich mache auch Politik, was könnte ich denn nach der Bundeswehr da irgendwie an Geldern zum Beispiel, darum ging es mir, und an Bedingungen auf dieser Stelle erwarten, und deswegen habe ich da dieses Bewerbungsverfahren mitgemacht und auch ein bisschen Hintergründe mitbekommen, und die haben dann erzählt, dass bei den Parteien alles gerade so eine rechtliche Prüfung durchlaufen hat, ob das überhaupt datenschutzmäßig konform ist, dass diese Bundestagspartei auf TikTok vertreten ist, weil du musst dir halt vorstellen, das sind halt Planstellen vom öffentlichen Dienst. Du bist halt dann in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion angestellt, wirst halt bezahlt vom Steuerzahler. Deswegen muss das halt auch rechtlich geprüft werden. Und das ist auch gleich spannend bei Scholz, wenn wir da reingehen. Du denkst dir, okay, da ist vielleicht eine Agentur dahinter oder sowas, aber auch das, das sind halt Planstellen vom hier Presseamt des Bundeskanzleramts, die haben halt fixe Anzahl an Stellen und die können nicht einfach von heute auf morgen neue Stellen, okay, lass mal einen Stab jetzt von 10 Leuten für einen TikTok-Account herstellen. Nein, die mussten halt von den 9, die sie hatten, mussten sie halt 2 von, keine Ahnung, Facebook, Instagram, Mastodon oder sowas abziehen und die dann halt auf TikTok drauf buchen. Und da kann man auch nicht irgendwie attraktive Prämien. Also ich bin diesen ganzen Prozess dann mal durchgelaufen und bin recht weit gekommen, sodass es sogar dann um Gehaltsverhandlungen ging. Und ich wäre halt hier Tarif öffentlicher Dienst, EG 13, also Entgeltgruppe 13. Das ist eigentlich höher, als was ich jetzt bin mit A12. Aber durch die ganzen Sozialabgaben, die bei mir in der Bundeswehr wegfallen, hätte ich am Ende dann trotzdem weniger verdient. Und da gibt es, ich habe ihnen auch gesagt, hey, ich habe Masterabschlüsse vorzuweisen, ich habe Erfahrung auf TikTok, könnt ihr mir nicht mehr zahlen, ich verdiene in der Wirtschaft mehr. Und da hat er gesagt, sorry, sind uns die Hände gebunden, also wir sind halt da an die Planstellen angewiesen und man kann maximal mit den Erfahrungsstufen noch spielen, aber das war's. Und du willst was sagen?
Ja, es interessiert mich nur deshalb, weil also du hast jetzt bewusst die Partei nicht erwähnt, aber inhaltlich, worauf waren denn die überhaupt scharf? Also was wollten die von dir haben? Was war die Anforderung? Was hatten die für eine Vorstellung davon, was ein TikTok-betreuender Mensch für eine Partei machen sollte?
Ja, die haben explizit gesagt, also Parteimitgliedschaft ist nicht notwendig, aber es wäre halt von Vorteil. Wahrscheinlich hätten sie mehrere Bewerber und einer wäre in der Partei, hätten sie den dann genommen. Aber ich habe auch dann viele Fragen gestellt und ich war so ein bisschen überrascht, wie wenig die nachgefragt haben oder wie wenig die über die Plattform wussten. Es wirkte, als ob von oben die Entscheidung kommt, wir wollen jetzt auch auf TikTok, weil ganz schnell habe ich in diesem Bewerbungsgespräch, das wir dann online durchgeführt haben, die Initiative übernommen und weil ich halt einfach gemerkt habe, da kommen keine Fragen. Die haben sich nicht mal meinen TikTok-Account vorher angeschaut, da war ich halt schon mal genervt, haben das dann im Bewerbungsgespräch, im Zoom-Call, haben sie sich dann meinen TikTok-Account angeschaut. Ah ja, okay, haben wir schon mal gesehen. Und dann habe ich die ganzen Fragen gestellt, okay, wie messt ihr denn überhaupt Erfolg, wenn Follower wenig wert sind und was erwartet ihr und wie ist der Freigabeweg? Muss dann alles hier von ganz oben irgendwie freigegeben werden oder kann ich einfach posten oder kann ich meine Fresse reinhalten oder wollt ihr nur Abgeordnete? Und die so, ja, erzählen Sie mal, wie Sie das machen würden. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt und eigentlich hätte ich denen eine Beratungspauschale hier in Rechnung stellen sollen. Aber da dann, ja, es muss halt schon immer dann vom Chef abgesegnet werden. Mhm. Also das ist halt dann schon immer so ein bisschen nervig und das zeigt halt schon wieder, also so kannst du, also so wirst du heutzutage nicht erfolgreich auf Social Media. Schon allein diese Schlaufe, die es gehen muss, und ich kenne das ja, ich war ja auch hier Pressesprecher in meinem Verband bei den Gebirgsjägern, bei der Bundeswehr im Nebenamt. Du schreibst den Artikel und dann muss das hier bis nach oben geprüft werden, bis dann hast du irgendwie 2-3 Tage, die vergangen sind, bis es zurückkommt. Und so funktioniert halt Social Media heutzutage nicht, da bist du zu langsam. Und deswegen ist es wirklich, ja, bin ich gespannt, was jetzt, wie Scholz das macht. Aber um jetzt nochmal ein paar Zahlen zu den Parteien zu geben, habe ich hier nochmal jeweils nachgeschaut. Also wir hatten angekündigt, die AfD ist die größte Partei und zwar mit 411.000 Followern. Also die AfD-Fraktion im Bundestag auf TikTok, 411.000 Followern. Dann hast du die Linke. Die Linke gibt es einmal als Partei und einmal als die im Bundestag-Fraktion Vertretene. Die Linksfraktion im Bundestag hat 35.000 Follower, ist die drittgrößte, glaube ich. Die zweitgrößte ist die SPD im Bundestag mit 128.000 Followern. Dann hast du als nächstes die CDU-CSU-Unionsfraktion mit 20.000 Followern auf TikTok. Und dann kommt die FDP, die finde ich macht, also inhaltlich macht die den besten, also nicht inhaltlich, sondern von der Art macht die halt den besten Content. Die haben halt auch Marie Strack-Zimmermann, die da dann immer witzig auf Sachen antwortet und halt so ein bisschen fragt, okay, was ist in deinem Handy und wer ist die berühmteste Handynummer in deinem Handy und sowas. Also mehr so zeitgemäß, die haben 35.000 Follower. Und dann, ich konnte es gar nicht glauben, die Grünen im Bundestag haben 4.000 Follower auf TikTok. Und dann gibt es halt jetzt noch einzelne Personen. Ich meine, da muss man auch sagen, Karl Lauterbach, der jetzt vor 2-3 Wochen auf TikTok gestartet hat, jetzt eben Scholz, Strack-Zimmermann. Und Strack-Zimmermann ist ja auch Aushängeschild jetzt für die FDP, für die Europawahl. Deswegen hier auch passendes Timing, dass die auf TikTok angefangen hat. Also da wirkt schon so ein bisschen mehr geplantes Strategie dahinter, aber man muss halt auch sagen, TikTok gibt es seit 2017 und jetzt ist 2024 und jetzt fangen die halt an, da drauf zu starten. Es ist halt auch klar, die Mühlen malen langsam.
Ja, dazu habe ich grundsätzlich mal zwei Dinge zu sagen, die ich immer sage, die betreffen jetzt nicht nur Politiker, sondern die betreffen Menschen dieser Generation. Sobald die Elterngeneration, und jetzt bin ich auch schon, also ich bin keine Elterngeneration, aber ich bin mittlerweile auch kein Jugendlicher mehr. Aber sobald die Elterngeneration auch auf einer sozialen Plattform stattfindet, ist es eigentlich dein erstes Zeichen weiterzuziehen. Also ich glaube, das war auf Facebook so, das war jetzt
auf Instagram so. Als Mama auf Facebook war, bist du auf Instagram, jetzt ist Mama schon lange auf Instagram und überlegt, auf TikTok zu kommen. Also da wird sich langsam was Neues tun.
Das
ist
leider, also es ist jetzt nicht nur die Generation, ich bin keiner oder einer der wenigen meines Alters, der nicht auf die Boomer schimpft, aber es ist die Corporatisierung, der Einzug halt der werberelevanten Gruppen und somit auch der Drang der großen Medienhäuser, der Drang der Politiker, der Drang eben der unter Anführungszeichen Wichtigen, die dann auch das Geld auf die Plattform bringen. Deswegen haben die Plattformen auch das Interesse, dass diese Leute kommen, weil dann klar ist, okay, die haben vielleicht keine organische Reichweite, aber die sind voll bereit, für ihre Reichweite zu bezahlen. Und das ist ja auch gewissermaßen das Businessmodell, weil was hat denn TikTok bis auf deine persönlichen Daten von deiner Präsenz? Erstmal gar nichts. Erst wenn jemand bereit ist, für deine persönlichen Daten zu bezahlen und dich zu targeten mit Werbung, dann macht TikTok Cash, und das war bei allen anderen Social Media Plattformen auch so. Und deswegen haben die ein großes Interesse dran, halt irgendwann so corporate und so politisch zu werden, dass da die großen Fische reinkommen.
Da würde ich ein bisschen anders argumentieren, aber es läuft wahrscheinlich auf selbe hinaus. Mhm. Klar hat TikTok Interesse vor allem auf Unternehmen, die da Werbung schalten, weil die kriegen ja dann Geld durch die Werbung. Aber für TikTok ist es halt auch ein Ritterschlag erstmal, vor allem wenn wir uns jetzt hier, vor ein paar Folgen haben wir über das mögliche TikTok-Verbot in Amerika gesprochen. Ja. Wenn wir überlegen, in Amerika spricht man darüber, ob TikTok gesperrt wird, und in Deutschland meldet sich Bundeskanzler Scholz auf TikTok an. Das ist halt der Ritterschlag für TikTok. Und ich fand es auch spannend, in der Bundespressekonferenz von gestern hat auch der Regierungssprecher Hebestreit hat halt so ein bisschen über TikTok erzählt und hat diese cringe Aussage gemacht, dass Scholz versprochen hat, er würde nicht tanzen. Wenn du dir jetzt mal die ganzen traditionellen Medien anschaust, da ist alle die Schlagzeile, Scholz auf TikTok aber hat versprochen, nicht zu tanzen. Also schon allein, wenn ich das als Jugendlicher hören würde, würde ich jetzt wieder gehen von TikTok. Es ist wie halt, keine Ahnung, ist bei dir wahrscheinlich auch so, wenn deine Eltern jetzt auch auf OnlyFans wären, würdest du damit aufhören und die Plattform wechseln. Es macht halt, wie du sagst, die Plattform halt auch langweilig. Und weil jetzt ist ja, keine Ahnung, jetzt sind ja die Großen auch mit dabei und das verliert dann irgendwie an Charme. Und ich fand spannend, Hebestreit wurde gefragt, ob es Vorabgespräche gab mit ByteDance selber, also mit der Firma hinter TikTok. Und er hat gesagt, ja, die hat's gegeben, da wurde halt darüber gesprochen, was die erwarten, und ByteDance hätte auch versprochen, auf diese Erwartungen einzugehen. Und da fand ich spannend, also Bundeskanzleramt hat noch einen Rahmenvertrag mit einer Agentur, mit einer irgendeiner Social-Media-Agentur, die... Also es ist so ein, keine Ahnung, stell dir vor, so ein Netflix-Abo mit einer Agentur, weil das muss ja öffentlich ausgeschrieben werden und so weiter, die unterstützt in Social-Media-Fragen. Und die Hebestreit hat dann angekündigt, dass bis, keine Ahnung, Oktober oder November hilft die Agentur auch beim TikTok-Auftritt, aber du wirst nie drauf kommen, wobei die helfen. Und zwar...
Also am Content selber ist es nicht zu erkennen, würde ich mal jetzt mal behaupten. Oder ja, die können nicht besonders gut sein.
Aber das war eben auch richtig wichtig. Nein, inhaltlich keine Content-Moderation, das machen die nicht. Das machen wir alles selber, warum auch immer ihm das so wichtig, oder ich kann mir schon vorstellen, warum das so wichtig war, sondern diese Agentur hilft nur beim Community-Management, genau genommen beim Wischen von Kommentaren. Das heißt, das hast dann die Agentur, die nichts anderes macht, als die Kommentare der Videos zu lesen und halt die zu löschen, die dann denen nicht gefällt. Da ist er irgendwie ins Stocken geraten, haben ihm die Worte nicht eingefallen. Er meinte dann, es geht vor allem dann um die Kommentare mit Straftatbestand. Ja, aber ich dachte auch so, okay, geht's hier um Zensur, weil jetzt, also wir beide kennen TikTok. Yeah. Die Kommentare, die ich unter meine Videos machen, die nur einen Hauch von irgendwie Mobbing oder Gemeinheit drin haben.
Die werden sowieso gesperrt.
Die sperrt TikTok, sogar meine eigenen Kommentare. Ich erinnere mich in einem Video, wo ich erzähle, was für ein Opfer ich am Anfang war in der Bundeswehr und was für ein Trottel. Da schreibt einer, hey, ich würde auch gern zur Bundeswehr, aber ich bin übelst der Lauch. Und dann habe ich drunter kommentiert, Digga, ich war ein viel größerer Lauch als du damals und habe es auch geschafft. Und TikTok hat dieses Kommentar gesperrt, weil es halt Mobbing gegenüber ihm war. Also die Agentur, die freut sich jetzt über das Cash, dass die ja jetzt zwei Leute abstellt, die Kommentare scrapen, die aber nichts zu tun haben, weil die Straftatskommentare, der Algorithmus von TikTok da so sophisticated ist, dass der sogar halt mittlerweile, wenn du es mit irgendwelchen Sonderzeichen versuchst, jetzt hier Sachen zu schreiben, dass sie das sogar checkt. Also da habe ich mich auch gefragt, geht's da um Zensur, wenn jetzt irgendwie ein Abo, ich meine, schau dir mal die Kommentare unter Scholz sein erstes Video an, hier die meisten Likes kriegen Kommentare hier mit, hier Preisbremse für Döner, Scholz macht Döner wieder auf 3,50, also will er jetzt sowas sperren oder löschen, also das fand ich ein bisschen
krass. Die werden das ja auch garantiert leveragen, also das ist so der Punkt, auf den ich auch ein bisschen hinaus will. So, warum gehst du auf TikTok? Erstens, du willst die junge Zielgruppe ansprechen, die du woanders nicht mehr erreichst. Und zweitens, du willst ja denen gegenüber möglichst positiv auftreten. Das heißt, ein bisschen so wie sie. Und willst halt zeigen, Politiker haben ja auch eine Seite, die für junge Menschen irgendwie liebenswürdig ist. Ja, also wir können irgendwie relaten zu diesem alten weißen Mann, obwohl er gar nicht so ist wie wir. Und es gibt Politiker, die machen das viel besser als andere. Also speziell in Österreich gibt es ja wirklich, also es gibt schon seit langem viele Politiker, die da präsent sind, teilweise auch aus der Bundesregierung. Und es gibt manche, die machen es besser als andere. Und ich habe versucht, bei der Durchsicht ihrer Konten zu erkennen, was die Guten von den Schlechten unterscheidet. Und meiner Meinung nach ist es nur Know Your Audience. Beispielsweise die FPÖ. Und ich werde jetzt die Person nicht nennen, aber ich weiß es, weil ich mit der Person gesprochen habe. Die meinte, ja, das mit TikTok, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich halt gefragt, ja, warum hat es nicht funktioniert? Oder welchen Content habt ihr am Anfang gemacht? Und dann meinte die, ja, mit so Aufsage in die Kamera hinein, hat nicht funktioniert. Aber seitdem wir angefangen haben, Auszüge aus Reden im Querformat zu posten, funktioniert es komplett. Und da verstehe ich halt, die Leute von der FPÖ sind halt irgendwie disgruntled Boomers. Ja, das sind halt so, das kann man jetzt vom Deutschen schwer aufs Österreichische übersetzen, weil wir haben keine Ossis. Aber es sind halt so, es ist das Bierzelt. Es ist das Bierzelt. Das sind technisch nicht besonders affine Menschen, würde ich jetzt grundsätzlich mal sagen. Aber die sind halt schon auf TikTok, weil es ein Alternativmedium ist. Und die haben kein Problem damit, Querformat-Videos zu schauen. Und FPÖ macht mittlerweile 24 Stunden Livestreams auf TikTok von ihrem FPÖ-TV. Das läuft den ganzen Tag, ja? Das läuft den ganzen Tag. Und es ist, wir würden jetzt sagen, es ist schlecht, aber es trifft ihre Zielgruppe. Während jetzt zum Beispiel Yannick Schetti von den Neos, der halt so jung ist wie ich ungefähr oder vielleicht ein, zwei Jahre älter, der will halt irgendwie so ein bisschen Buddy-Buddy machen und halt genauso sein, weil er auch vielleicht genauso ist wie seine Zielgruppe. Und das zieht auch irgendwie. Also der steht dann halt im Parlament und sagt, ihr werdet nicht glauben, was die FPÖ heute wieder für einen Vorschlag gebracht hat. Ich war entsetzt darüber. Wie kann man so etwas sagen? Und es zieht halt auch komplett. Also es ist, du musst halt wissen, wen du ansprechen willst und du musst es treffen. Negativbeispiel würde ich jetzt sagen, wäre so eine Caroline Edtstadler. Also Bundesministerin für EU und Verfassung in Österreich. Für mich sowieso.
Digga, ich kenne eure Leute alle gar nicht.
Ey. Nee. Wenn ich dir jetzt, sage, schaut aus wie die Ausgeburt des Bösen. Nein, aber Caroline Edtstadler ist, also einfach kriegt auch ihre Reichweite, aber durch diesen Cringe-Faktor. Und Reichweite ist halt auch nicht alles, sondern ich glaube, du willst auch positiv aufgenommen werden, deswegen machst du es. Ja,
du kannst Cringe aber auch geil spielen. Also.
Ich weiß nicht.
Meinst du, das kann man? Aber das kann, glaube ich, nur eine Agentur.
Das ist auch die nächste Sache. Das wollte ich jetzt noch aus der österreichischen Perspektive sagen. Also, bei uns musst du dich natürlich auch an Regeln halten, aber es gibt nicht so viele Regeln wie in Deutschland. Und wenn ich jetzt kurz eine Schlagzeile von vor Zeiten mal ausgraben darf, gibt 210 Millionen für Corona-PR aus. Da hat's nichts mit Planstellen zu tun, sondern in Österreich kannst du sehr schnell einmal als Regierung oder als Partei externe Agenturen heranziehen, die du dann mit Millionen zuschüttest, um PR zu machen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Im Nachhinein wirst du unangenehme Fragen beantworten müssen, aber das ist total die gängige Praxis. Und ich kann mich erinnern, 2017, 18 herum, danke an Clemens Hüfel, by the way, der damals ein Lektor in meinem Studium war, der politisch total vernetzt ist, der Pressesprecher des Vizekanzlers war in den 90er Jahren, der ist überall vernetzt und hat halt Externe in unsere Vorlesungen hineingeholt. Und er wollte eigentlich Stefan Petzner bringen, der in Österreich ziemlich bekannt ist, der kam dann aber nicht und dann kam Philipp Madertaner. Wir konnten mit dem Namen zunächst nichts anfangen. Philipp Madertaner sitzt mittlerweile bei der österreichischen Version der Höhle des Löwen. Also 2 Minuten, 2 Millionen heißt das bei uns, in der Jury. Und war damals der Shootingstar der politischen Kommunikation in Österreich, weil er Sebastian Kurz zum Kanzler gemacht hat. Und dem konnten wir dann 2 Stunden Fragen stellen über alles, was wir wissen wollten. Und er war halt so der Erste, der wirklich auf Social Media begonnen hat, hier Wahlkampf zu betreiben. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, nicht immer nur mit den sauberen Methoden. Und das Interessante war, dass er sozusagen das kleine Einmaleins des politischen Messagings uns erklärt hat. Also grundsätzlich geht es im politischen Messaging um zwei Sachen. Entweder fährst du eine Von-Weg-Strategie oder eine Hin-zu-Strategie. Eine Von-Weg-Strategie wäre, so im klassischen Verständnis, der Slogan Wien darf nicht Chicago werden, war ein politischer Slogan der frühen 90er Jahre. Wegen der steigenden Kriminalität hat man so getan, hey, wir müssen verhindern, dass das so wird. Also von etwas weg, nicht Chicago. Wenn du jetzt sagst, wir wollen wohin, dann ist es ein positives Messaging, im Gegensatz zu dem anderen, es wäre ein negatives Messaging, und das hat uns der halt erklärt und das hat mich so ein bisschen hellhörig gemacht. Und infolgedessen, wirklich binnen Wochen, nachdem dieser Typ da war, gab es dann diesen großen Skandal in Österreich, wo ein gewisser Thal Silberstein, der politisches Campaigning betrieben hat für die SPÖ, aufgeflogen ist, aufgrund von anderen Umständen. Aber die haben Negative Campaigning betrieben. Also die haben sich als eine andere Partei ausgegeben durch Fake-Accounts, damals noch auf Facebook, und haben dann halt versucht, der anderen Partei zu schaden, indem sie so aufgetreten sind, als wären sie welche von denen. Also haben dann versucht, so Facebook-Gruppen zu gründen und Konten herauszubringen, die halt wie ÖVP-Konten ausgesehen haben, um denen dann halt mit den Messages, die sie dort verbreiten, zu schaden. Und sie in Erklärungsnot zu bringen, ja, warum macht ihr hier antisemitische Äußerungen auf euren Facebook-Gruppen und so. Und das war alles sehr, sehr interessant zu sehen. Und vielleicht auch daran anschließend, also TikTok kommt jetzt noch so ein bisschen naiv daher und das macht der Praktikant und das ist ja alles ganz lieb und nett. Aber was glaubst du passiert außerhalb der gelenkten Sphäre? Also man konnte ja zum Beispiel auffassen, dass das TikTok selber gesagt hat, wir sperren Maximilian Krah nicht, aber wir schränken seine Reichweite ein. Also da passiert schon relativ viel im Hintergrund, von dem wir vielleicht nur das Wenigste erfahren.
Ja, TikTok macht sau viel und ich kann mir schon jetzt auch vorstellen, dass ByteDance halt, wenn Hebestreit schon sagt, die haben Gespräche mit denen geführt. Also ich weiß nicht, oft werden bei mir Videos gesperrt und ich bin da auch in einem Subreddit auf TikTok Help und sowas. Es ist so gut wie unmöglich, einen TikTok-Support-Mitarbeiter irgendwie in den Chat oder als E-Mail zu bekommen. Das wird nur ein Roboter beantworten. Wie oft ich schon Widerspruch eingelegt habe, weil Videos gesperrt oder hier verdeckt wurden. Es ist so gut wie unmöglich. Deswegen finde ich es krass. Ich könnte mir vorstellen, dass ByteDance schon einen Mitarbeiter abgestellt hat, der jetzt nur schaut, ob diese großen offiziellen Kanäle halt jetzt betreut werden, um zu schauen, dass die nicht unglücklich werden. Aber da einer der großen Vorwürfe von den ganzen Leuten ist jetzt aber, Datenkrake, China und ByteDance und die USA und das ist ein rein technisches Problem. Also hat ja auch das haben alle Parteien gesagt, Hebestreit auch gestern, man macht es ganz einfach. Also es ist halt ein Handy, das sonst nichts anderes macht, ein Diensthandy. Weil wir haben ja auch in Deutschland vor kurzem erst dieses Verbot, das auf Minister-Diensthandys TikTok drauf gemacht werden darf. Das dürfen die ja nicht. Also haben die ein extra Handy, das sonst keinen Zugang irgendwie zum Bundestagsserver hat, das für so eine Art Wegwerf-Handy, was nur TikTok macht. Und da werden auch die Videos nicht bearbeitet, sondern das wird alles in einer anderen Software auf dem Laptop gemacht, wird dann auf dieses Handy geladen und dort hochgezogen. In diesem Kontext fand ich dann auch noch die Frage witzig von einem Journalisten und hat gesagt, ja, okay, jetzt wo du alle Parteien hast, wo du mehrere Politiker hast, die auf TikTok kommen, wie sieht's denn in den anderen Ministerien aus? Und ich habe halt mächtig Auge gemacht auf BMVG, da war irgendein Oberstpressesprecher, jetzt BMVG war da und ich hatte gehofft, er meldet sich zu Wort. Hat aber dann nur der Mann aus dem Auswärtigen Amt hat gesprochen, hat gesagt, ja, auch da überdenkt man das und prüft es derzeit noch. BMVG hat nichts gesagt, weil die Bundeswehr war ja 2020 schon auf TikTok und ist dann, war sehr warum erfolgreich sogar, Datenschutzgründe, wegen Hände in China. Und das hat man jetzt aber alles geprüft, also auch ByteDance baut ja gerade Server zum Beispiel in Irland, in Dublin auf und verspricht, dass die europäischen Daten bald nur noch in Dublin gespeichert werden. Jetzt gerade sind noch welche in Singapur auch gespeichert auf einem Server und hat auch zugesagt, das machen die in Amerika genauso, was was es vorher noch gar nicht gab, das eine halt eine Datenverwaltungsunternehmen, so eine Art Zwischenhändler, die Daten verwaltet, dass die gar nicht in der Hand von ByteDance sind. Aber es kickt halt immer noch dieser Gedanke, okay, ja, ByteDance ist im großen Teil in chinesischer Hand, da hast du dieses Geheimdienstgesetz, dass wenn die chinesische Sicherheit hier irgendwie bedroht ist, dass dann alle Technologieunternehmen sind, die Daten an die kommunistische Partei auszuliefern, ohne dass sie das der Öffentlichkeit mitteilen. Und diese Angst kickt halt immer noch. Jetzt ist mir nochmal ein Gedanke eingefallen, willst du hier aber nochmal rein?
Ich wollte nur kurz den Kommentar schieben, dass ja das die Gelegenheit zum großen, also Reichtum will ich nicht sagen, aber zur großen Aufmerksamkeit des David Mathé wäre. Also stell dir vor, du betreust den Account deines Ministeriums. Das wär schon großartig.
Hätte ich keine, ehrlich gesagt, keinen Turn drauf, aber andere Geschichte.
Okay.
Als du gesagt hast, ja, wie einfach das in Österreich möglich ist und in Deutschland, wie schwer, es gibt da dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1976. Und da hattest du gerade SPD und FDP an der Regierung und die haben eben Gelder der Bundesregierung genutzt, um zum Beispiel in Spiegel oder Bunte Anzeigen zu schalten. Und da waren halt Anzeigen drin, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben, keine Ahnung, das Rentenalter gesenkt, wir haben Gesundheits, bla bla bla. Also die haben halt so richtig dort Werbung gemacht, mit aber Steuergeldern. Also weil die halt ja Bundeskanzlergeldern und so weiter waren ja in der Position. Und da hat die CDU, CSU dagegen geklagt, ey, das ist verstößt gegen das Grundprinzip der Chancengleichheit bei Wahlen und ist ja unfair, weil die benutzen Steuergelder, um ihre eigene Partei zu pushen. Und das wurde dann auch dementsprechend in den Recht gegeben der Union und es wurde verboten. Seitdem ist es halt in Deutschland sehr, sehr streng und deswegen hast du all das mit diesen Planstellen, weil du darfst ja zum Beispiel dürfen auch die Mitarbeiter von Scholz oder die Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten, die dürfen ihm nicht helfen, Parteiwerbung zu machen. Also wenn er in der sitzungsfreien Woche dann irgendwie in der Heimat ist, dürfen die nicht helfen, hier für ihn irgendwie Wahlkampfwerbung oder sowas zu machen, weil das halt streng getrennt ist. Die werden von Steuergeldern bezahlt, die können über die Arbeit der Partei reden und deswegen bei Hebestreit auch so wichtig, immer zu sagen, ja, Hintergrundinformationen und wie es halt läuft und Einblick hinter die Kulissen, aber sie dürfen halt nicht Werbung machen, was halt irgendwie schon spicy ist, weil jetzt alle vor der Europawahl darauf raufgehen, aber die können ja nicht sagen, also sie können schon sagen, wir wollen die Leute erreichen und da hat er immer geile Worte gewählt mit Informationsangebot, das wir machen und sowas. Es ist halt auch eigentlich so da so ein bisschen eine Farce.
Ich würde voll recht geben, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dadurch, dass Werbung im politischen Sinne ja was komplett anderes bedeutet, das ist ja nicht so wie Radiowerbung in den 60ern. Kaufen Sie diese Wurst ist die beste, sie wird Ihnen schmecken.
Sehr gut.
Ja, also politisches Messaging ist ja total subtil. Und oftmals gibt's ja überhaupt keine Messages mehr als solches. Also, wirklich, ich lade jeden dazu ein, der jetzt zuhört, schaut euch mal in nächster Zeit Wahlplakate an und schaut, wie viele inhaltliche Messages ihr auf diesen Wahlplakaten überhaupt noch findet. Also meistens steht da gerade mal noch ein Wort plus der Name des Politikers. Ich kann mich erinnern, Politiker in Österreich, ich glaube Sebastian Kurz hat einfach mit dem Wort Mut seine Kampagne gefahren. Da stand Mut und ein Punkt dahinter. Das ist in Wahrheit keine Werbung. Die Werbung besteht darin, den Menschen gut aussehen zu lassen, in einem schönen Ambiente, dass du den anschaust und sagst, ha, sympathischer Kerl. Oder wow, das strahlt Macht aus. Das ist ein stattlicher Mann. Das heißt, insofern, es ist nicht trennbar zu sagen, das ist Werbung und das ist keine Werbung, weil sobald du gesehen wirst, ist es eigentlich schon Werbung. Einfach vorzukommen, einfach irgendwie von den Menschen wahrgenommen zu werden, ist ja schon Werbung per se. Deswegen da irgendwie eine Trennung vorzunehmen und zu sagen, das fällt jetzt unter Werbung und das ist ja nur Information. Ich glaube, das wissen die Leute in Berlin auch ganz genau, dass das so eigentlich nicht ist.
Ich möchte nochmal einen Spin reinbringen, bevor ich in den Abschlussgedanken gehe. Scholz beginnt am Freitag seine zweite Peking-Reise. Und hat schön, wieder oder? Eine riesen Delegation dabei. Und ich habe mich halt gefragt, okay, gibt es Zufälle? Zufälle gibt's. Also will er jetzt Ich meine, China streitet gerade mit USA wegen TikTok und jetzt geht halt Scholz nach China und sagt, Jungs, ich bin jetzt auch hier auf eurer Plattform unterwegs und am besten auch Präsident Xi sollen wir mal hier zusammen irgendwie eine Challenge machen oder so. Diese Blue Monday Fight Challenge, das wäre doch mal geil. Ich würde das fordern, ja, von Xi und Scholz. Ist es zu weit hergeholt oder glaubst du, da steckt was drin oder glaubst du, China sieht das oder der bekommt es überhaupt auf seinen Schreibtisch gelegt?
Aber ich es könnte schon sein. Ich glaube nicht, dass er mitmachen würde, also Xi Jinping, das glaube ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gewisse Hintergründe hat. Wir erinnern uns daran, was Macron vor ungefähr einem Jahr in Bezug auf...
Der auch mit 4 Millionen, glaube ich, auf TikTok ist.
Ja, also erstens total beliebt ist und zweitens einfach total China-freundlich war, was für einen Affront in den USA gesorgt hat. Und es war so ein bisschen Realpolitik halt, die dann total öffentlich ausgetragen wird, weil Frankreich ein bisschen sauer drauf war, dass man sie nicht in den AUKUS aufgenommen hat. Australien, UK, also United Kingdom und die USA. Und Frankreich hätte gerne mitgemacht, wurde aber übergangen. Und als Reaktion darauf hat man dann gesagt, na gut, AUKUS ist ein Bündnis gegen China, jetzt sind wir da nicht aufgenommen worden. Vielleicht haben wir doch kein so großes Problem mit den Chinesen. Einfach jetzt nur, um den Amerikanern ein bisschen eins auszuwischen. Politisch hat das vielleicht jetzt nicht gar so viel bewirkt, aber es ist schön zu sehen, wie mit Symbolik da gegeneinander gearbeitet wird, um halt sich gegenseitig Dinge auszurichten. Und vielleicht ist diese TikTok-Geschichte mit Scholz ja auch sowas.
Mhm. Dein letzter Gedanke, bevor wir rausgehen, betrifft uns. Ist TikTok jetzt seriöser geworden? Ist es jetzt für uns ein größerer Flex, wenn wir in unserem Lebenslauf schreiben, in der möglichen Bewerbung, yo, 100.000 Follower oder 70.000 Follower auf TikTok über Politik-Content? Gibt es jetzt weniger Boomer, die sagen, ey, TikTok ist doch nur diese Tanz-App? Nein, du Trottel, der Bundeskanzler ist da jetzt auch unterwegs. Wie siehst du das?
Hinsicht gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite macht es das halt wieder weniger besonders. Also sagen zu können, du bist einer der wenigen, die hier politischen Content auf einem gewissen Niveau machen, das wird halt täglich, glaube ich, weniger, weil jedes Medium, jeder Julian Reichelt macht hier sein eigenes TikTok-Medium und am Ende des Tages bist halt einer von vielen, während du vor einem Jahr noch einer von wenigen warst. Und wenn jetzt politische Parteien und einzelne Politiker dazukommen, ja, dann weiß ich nicht.
Also Politisierung von TikTok auch.
Mir stinkt es ein bisschen. Obgleich wir ja Pioniere waren, vielleicht.
Wir waren auf TikTok, bevor es cool war. Ja, aber du hast schon recht. Aber ja, mal schauen, wie es sich für uns ausgeht. Ich meine, wir haben mehr Möglichkeiten jetzt zu stitchen, mehr halt auf die zuzugreifen, aber halt dieses auf Partei rumgehacke und mich hat Parteipolitik ja immer schon sehr genervt. Also ich bin hier Geopolitik und sowas hier groß rauszoomen und zwischen Nationen und sowas, aber dann die Feinheiten zwischen jetzt SPD und CDU zum Thema Bundeswehr nach der Zeitenwende, keine Ahnung, find die mal. Also das ist ja jetzt marginal. Also da habe ich jetzt auch gar keinen Bock mehr auf solche parteipolitischen Dinge. Deswegen mal schauen. Also ich beobachte es gespannt. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut. Es war für mich schon so ein bisschen, okay, jetzt steigt halt so die Credibility ein bisschen, weil jetzt kann keiner mehr irgendwie sagen, okay, ja, TikTok, nee, ist nur die Kids. Ja, es ist für die Kids, aber es wird halt auch seriös. Und ich meine, TikTok pusht es auch. Du siehst halt Kampagnen, die zum Beispiel Hashtags mit Lernen mit TikTok oder Hashtags mit BookTok, also die krempeln auch die Bücherindustrie gerade um und die versuchen sich auch als seriöse Plattform zu pushen. Und das ist halt, da spielst du denen genau in die Karten. Das ist halt Wasser auf deren Mühlen. TikTok, die haben heute auf jeden Fall eine Flasche Shampoos geknallt.
Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, weil es leider immer so passiert, was auch irgendwann einmal zu dem bisschen revolutionären Geist, der mir innewohnt, gekillt hat, diese Feststellung. Egal, wo du hingehst, wo so ein bisschen nischig ist, jedes Unternehmen will halt am Ende des Tages Geld machen. Und Geld zu machen bedeutet halt immer, die großen Unternehmen, die großen Werbekunden, die großen Player einer Gesellschaft mit aufzunehmen. Und das ist halt leider wirklich so, dass der Punkt, an dem es für ein Unternehmen so richtig geil wird, da wird es halt eigentlich für den geneigten Nutzer, der mit dieser App auch irgendwie groß geworden ist oder der diese App lieben gelernt hat, da wird es eigentlich dann so richtig langweilig oder es zerstört eigentlich das gesamte Konzept. Aber dieser Ausverkauf war immer schon, oder das, was wir vielleicht als Ausverkauf wahrnehmen, war immer schon der Plan des Unternehmens. Also kommt euch nicht verraten vor, ihr wart einfach nur naiv zu denken, es würde hier nicht so passieren. Und manche Apps gibt es ja, so wie Reddit. Ich glaube, die werden nie Mainstream werden. Mhm. Also dort wird nie jetzt Olaf Scholz seinen eigenen Subreddit haben, wo er Fragen beantwortet. Aber
Ask me anything. Ein Bundeskanzler, ask me anything. Ja, aber du sagst es richtig, ja. Das ist ein selbstverstärkender Prozess, weil sobald seriöse Leute wie Bundeskanzler jetzt auf der Plattform ist, dann müssen die Regularien jetzt auch nochmal angezogen werden. Wenn du mal schaust, warum TikTok am Anfang so gehypt war, die haben nichts zensiert. Urheberrecht war völlig egal, jetzt haben sie den Deal nicht mehr mit Universal Music, jetzt gehen nicht mal mehr alle Lieder, du wirst gesperrt wegen nicht originalem Inhalt. Das war am Anfang alles nicht. Das ist jetzt alles immer strenger angezogen werden und natürlich will auch kein Bundeskanzler auf einer Plattform, wo im nächsten Video irgendwie der Holocaust geleugnet wird. Also wird man auch dagegen vorgehen. Und damit verliert halt solche Plattformen für die jungen Leute schon wieder attraktiv, weil sie schon wieder viel regulierter werden, zensierter werden und damit halt schon wieder in die traditionellen Medien sozusagen aufgehen.
Das ist mal ein gutes Schlusswort, finde ich.
Wo die Aufmerksamkeit als nächstes hingeht. Ich glaube, das Hochformat von Videos wird sich durchsetzen. Wir kennen das jetzt und wir werden weiter darüber berichten, wo sich dann auch die politische Aufmerksamkeit der jungen Leute, der neuen Generation hin verlegt. Und in diesem Sinne, es war mir ein Festmahl mit dir und beobachtet gerne weiter, folgt uns auch auf TikTok, wenn ihr da informiert bleiben wollt. Also ihr findet mich unter Sicherheitspolitik und dich unter Andreas_Grassel. Gebt dem Podcast ein Like, wenn er euch zusagt, teilt und abonniert. Wir knacken jetzt gerade die 2000er-Marke auch auf Spotify. Danke fürs Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Dankeschön.